Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von By a Lady zusammen mit Lara.
Hallo.
Und mit mir, Britt-Marie. Und ich bin ein bisschen erkältungsgeplagt. Man hört es noch ein ganz klein bisschen in der Stimme. Ich werde versuchen, wenn ich husten muss, mich zu muten. Aber ihr seid vorgewarnt. Und ansonsten wirst du, arme Lara, alles rausschneiden müssen.
Ich werde mich bemühen.
Wunderbar. Also, wir reden heute über den Film Fire Island und ihr werdet euch fragen, Moment mal, haben die nicht gesagt, sie wollten über Brighton Prejudice sprechen? Und ja, richtig, hatten wir gesagt. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass tatsächlich der eine oder andere Film von unserer Liste, die wir ja uns gemacht hatten an Filmen und Serien, die wir besprechen wollten, auf Streaming-Plattformen gekommen sind. Und dann haben wir gedacht, dann ziehen wir die auf jeden Fall vor, denn ihr habt dann aktuell die Möglichkeit, die eben auf Streaming-Plattformen in Deutschland euch anzuschauen. Und es wäre ja schade, wenn wir über den Film erst dann reden, wenn er wieder von der Streaming-Plattform runter ist. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, gut, wir ziehen Fire Island vor. Das ist nämlich ein Film, der aktuell bei Disney Plus auf der Streaming-Plattform Disney Plus zu sehen ist. Der ist seit 19. August 2022 dort. Und kommt ursprünglich von der Streaming-Plattform Hulu in USA. Und Disney und Hulu, die haben eine Zusammenarbeit, sodass die meisten Sachen, die bei Hulu eben laufen, dann auch relativ zeitnah bei Disney erscheinen. In diesem Fall war es so, dass es bei Hulu im Juni 2022 rausgekommen ist und dann schon im August auf dem Disney-Servern war und damit eben auch auf allen Disney-Plus-Streaming-Plattformen in der ganzen Welt, also nicht nur in Deutschland. Fire Island, was ist Fire Island? Fire Island ist quasi, so wurde es zumindest in der Werbung immer gesagt, Stolz und Vorurteil im schwulen Milieu. Okay, klingt schon mal spannend. Also von Jane Austen inspiriert im queeren Milieu. In dem Fall geht's eben um eine Gruppe von schwulen Männern, einer Frau, die auch noch eine kleine Rolle spielt. Da werden wir dann später noch drüber reden. Und es ist eben eine ganz klassische romantische Komödie von Andrew Ahn. Der Regisseur, den man vielleicht kennen könnte für Driveways. Das ist, glaube ich, sein bekanntester Film. Der kam 2019 raus mit Brian Dennehy. Und den habe ich auch gesehen und der ist ganz herzzerreißend. Den kann ich euch sehr empfehlen. Also damit ist er auch bekannt geworden. Da geht es um einen Jungen, der mit seiner Mutter zum Haus des verstorbenen Großvaters eben fährt, um das auszumisten und sich da mit dem Nachbarn dann anfreundet. Besagten Schauspieler, also der Schauspieler, der den Nachbarn spielt, ist Brian Dennehy. Und wie gesagt, daher kennt man Andrew Ahn und der hat jetzt eben für Fire Island Regie geführt. Und das Drehbuch wurde geschrieben von Kim Joel Booster. Und lustigerweise ist das der Schauspieler, der hier im Film Noah spielt. Das heißt, der Drehbuchautor und der Schauspieler von Noah sind eine und dieselbe Person. Wie sah das aus mit diesem Stoff? Es ist natürlich wieder ein moderner Take on Jane Austen. Das hatten wir jetzt ja schon öfter. Hier ja jetzt, wie gesagt, auch. Und der Stoff wurde ursprünglich wohl bei Quibi als The Trip entwickelt. Und Quibi, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, das ist eine spektakuläre Geschichte des Scheiterns. Das war ursprünglich eine Streaming-Plattform, die Kurzcontent herstellen sollte für vor allen Dingen Mobiltelefone. Also die hatten auch ein paar Kurzserien und Kurzfilme und wenn ich von kurz rede, dann wirklich so, was weiß ich, eine Serie von 10 Folgen, aber immer nur 5 Minuten lang. Oder Filme, aber nur so 20 Minuten lang, damit die eben klein genug bleiben, auch von der Menge der Daten her für eben so ein Mobiltelefon. Und die sind 2018 ins Leben gerufen worden und dann auch sang- und klanglos 2019, 2020 in die Pleite gegangen. Und der Stoff wurde, wie gesagt, ursprünglich bei Quibi als The Trip entwickelt und zwar tatsächlich basierend auf den Erlebnissen der Freundschaft im echten Leben von Bone Young und Kim Joel Booster. Das sind die beiden Schauspieler, die jetzt hier im Film Howie und Noah spielen. Die spielen auch im Film beste Freunde und haben, sind im echten Leben auch beste Freunde und haben eben viel in diesem Drehbuch auch von ihrem eigenen Leben sozusagen reingeschrieben. Und dann war es, wie gesagt, so, Quibi ist pleite gegangen. Dann ist der Stoff zu Jux Medias gegangen, die das produzieren sollten. Aber nachdem dann alles mehr oder minder in Scherben lag, lag auch der Stoff in Scherben. Er ist also nicht weitergemacht worden. Und da kam dann als großer Retter in letzter Minute Searchlight Pictures rein. Die haben den Stoff aufgekauft und haben gesagt, nee, wir finden, das hat Potenzial, das möchten wir gerne machen. Ich meine, du weißt ja auch selber, wo Jane Austen drauf ist, ist oft auch ein Erfolg drin. Mhm. Ob es dann verdient ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Jane Austen ist ja so ein Stichwort. Genau, wir denken beide an Netflix, genau.
Ich dachte gerade in erster Linie an Hallmark-Produktion, aber okay.
Ah, okay. Ja, ich dachte jetzt an unsere letzte Folge mit der Persuasion-Verfilmung der aktuellen gerade von Netflix. Okay. Aber es ist natürlich so, steht Austen drauf, ist es meistens doch erfolgreich, ja. Zumindest gucken sich die Leute erstmal dann an. Und das hat wohl auch Searchlight Pictures gedacht und hat gesagt, nee, wir finden, das hat Potenzial, wir möchten das auf jeden Fall machen. Und im Zuge dessen kam dann eben Andrew Ahn rein als Regisseur und löste tatsächlich Bone Young ab, der ursprünglich als Regisseur für den Film angedacht war. Und wie gesagt, jetzt war es dann aber Andrew Ahn, der ja dann auch den Stoff dann durchgezogen hat. Und außerdem klinkte sich eben auch Hulu ein, also eine große Streaming-Plattform, vor allen Dingen in USA. In Deutschland, wie gesagt, nicht etabliert. In Deutschland läuft es dann über Disney Plus eben. Und ja, und damit hatte das Ganze wieder ein Backing und ist produziert worden. Der Film selber hatte ein Budget von 10 Millionen. Jetzt muss ich sagen, ich bin da ja gar nicht so firm, was so Höhen und von Budget und so angeht, aber ich glaube, 10 Millionen ist nicht so viel. Also ich meine, für einen Hollywood-Film ist es wenig, aber für eine Produktion für eine Streaming-Plattform ist es, ja, es ist okay, oder es ist jetzt nicht übermäßig viel, fand ich.
Nee, ist es auch nicht.
Wie gesagt, das Drehbuch hat Kim Joel Booster geschrieben, der ja im Film Noah spielt. Die Musik stammt von Jay Whaley, der auch so ein bisschen natürlich klar modern angelegt ist. Sehr schön auch, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, eine moderne oder neu inszenierte Variante von Britney Spears' Sometimes. Was auch so ein bisschen natürlich klar in diese ganze Party-Szene passt, die wir hier präsentiert bekommen. Was die Dreharbeiten angeht, die Dreharbeiten spielten tatsächlich auf Fire Island Pines. Dazu muss man sagen, der Film heißt Fire Island und Fire Island gibt's tatsächlich. Das ist eine Insel im Süden von Long Island, New York. Und dort leben, also das Jahr über, um die 300 Einwohner fest. Aber, und das sind aber die, die das ganze Jahr über da leben. Und es ist also wirklich ganz, eine ganz kleine Community. Aber jeden Sommer explodiert das ganze Ding. Und es wird halt, es ist halt für zwei Dinge bekannt. Zum einen eben für die wunderschönen Sandstrände, wo halt klar viele Touristen und so weiter auch hinkommen, um sich wirklich zu entspannen und zu erholen und lange Spaziergänge, also alles wirklich gemütlich und ruhig und so. Aber das zweite, wofür es bekannt ist, und das ist das, was wir hier im Film präsentiert bekommen, ist als queere Partymeile. Also es gibt zwei große Partyviertel, so wie ich es gelesen habe, ein bisschen vergleichbar so wie Mallorca, weißt du? Es gibt zwei große Partyviertel auf Fire Island Pines. Die werden halt, und da finden dann immer jeden Sommer ja riesige Partys statt und Sex, Drugs und Rock'n'Roll sozusagen. Also da muss es richtig abgehen. Und das ist auch, wo gefilmt worden ist, also in diesen Original-Partyvierteln. Teile des Films sind ebenfalls auch in Brooklyn gefilmt worden. Also das sind die zwei Drehorte im Hauptsächlichen. Und Premiere hatte der Film dann auf dem Inside Out Toronto QSLGBTQ Film Festival. Puh, ein Mund voll war das. Und es hat dann so ein bisschen so seine Runde gemacht über verschiedene Filmfestivals und ist dann aber gleichzeitig mit seiner Premiere auf dem Inside Out Toronto Film Festival auch bei Hulu auf der Streaming-Plattform eingestellt worden. Das war, wie gesagt, im Juni 2022 und damit hat es seine offizielle Premiere gehabt. Und das Schöne daran ist, oder was heißt das Schöne, aber das Interessante daran ist, ja, es hat natürlich ganz klassisch als Indie-Film, es läuft als Indie-Film, es ist ja jetzt keine große Hollywood-Produktion oder so, seine Premiere auf einem Festival gemacht, was ja nichts Ungewöhnliches ist für Indie-Filme, aber gleichzeitig hat es dadurch, dass es eben auch auf Hulu gestartet ist, doch ein viel breiteres Publikum erreicht, als das so ein klassischer Indie-Film eigentlich normalerweise macht. Und das, finde ich, ist eine schöne Sache mit Streaming, auch weltweit tatsächlich, dass du Leute erreichen kannst oder ein Publikum auch in großen Mengen erreichen kannst, was du früher eben, wenn du als, ich sag jetzt mal, guter Indie-Film, aber mit wenig Reklamebudget über die Festivals getingelt bist, eben nicht hast machen können. Ja, das Ganze hat in den USA und tatsächlich auch in Europa, habe ich gesehen, ein R-Rating bekommen, das heißt also ab 16. Ich persönlich gehe davon aus, dass es eben dieses ab 16-Rating vor allen Dingen deswegen bekommen hat, weil wir hier natürlich klar uns im queeren Milieu bewegen und man sieht natürlich auch Leute, die küssen sich und man sieht auch Sex. Also es gibt ja eine Szene, der spielt quasi im Darkroom, wo der eine dem anderen Blowjob verpasst und so weiter. Das ist zwar nur ein ganz kurzer Ausschnitt, den man sieht, also es ist jetzt nicht so, als ob wir da die ganze Zeit den Leuten beim Sex zu sehen, aber es wird auch nicht die Kamera weggeschwenkt, ja. Mhm. Und ich denke, deswegen kriegst du vor allen Dingen dieses R-Rating. Der Film ist eine Stunde 45 lang, eigentlich so ganz klassisch wie früher die Filme, fand ich. Also so 1,45 war doch immer so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so in deiner Kindheit, 1,45 war immer so der klassische Samstagabendfilm, 20:15 bis kurz vor 10, genau. Teile des Casts haben bereits in anderen Serien zusammengearbeitet, wie zum Beispiel in der Serie Shrill oder I Love This For You, beziehungsweise es gab wohl auch Teile des Casts, die in The Marvelous Mrs. Maisel zusammengespielt haben. Das ist also alles aktuelle oder mehr oder minder aktuelle Serien. Und das heißt, in verschiedenen Kombinationen kannten die Leute sich auch schon. Und ja, wen haben wir denn, die hier mitspielen? Kanntest du jemanden vom Cast, als du jetzt dir den Film angeschaut hast, so ad hoc? Kam dir da jemand bekannt vor?
Also ich glaube, ich habe Margaret Cho irgendwo mal schon gesehen. Mhm.
Genau, ich glaube, Margaret Cho ist auch die bekannteste. Ja, und auch übrigens die einzige Frau im Cast. Also um nochmal kurz zum Cast zurückzukommen, Margaret Cho ist, glaube ich, echt die bekannteste von allen. Das ist eine sehr bekannte Komikerin und eben aber auch hat klar in dem einen oder anderen Film auch gespielt. Und spielt eben die einzige Frau im Cast. Dann haben wir mit Joel-Kim Booster Noah und mit Bone Yang Howie. Die spielen beide beste Freunde. Und wie gesagt, Joel-Kim Booster hat das Drehbuch geschrieben und Bone Yang war eben auch involviert in der Produktion. Dann haben wir als Will Conrad Rickamora. Und das war der zweite, den ich tatsächlich kannte. Denn Conrad Rickamora könnte man eventuell kennen als Oliver aus To Get Away with Murder. Ich weiß nicht, ob man sich da könnte man sich dran, wenn man es geguckt hat, da könnte man sich eventuell dran erinnern. Also daher kannte ich ihn, ich dachte nur die ganze Zeit, ich kenne das Gesicht, verdammt nochmal, woher kenne ich das Gesicht? Und dann so, okay, How to Get Away with Murder. Ja, und dann haben wir noch ein paar andere Schauspieler, die hier eben die Freundestruppe komplett machen, also James Scully als Charlie, Matt Rogers als Luke, Thomas Matthews als Keegan. Thomas Matthews kannte ich auch irgendwoher, bilde ich mir ein. Terry Miller als Max. Wir haben wir noch? Ach ja, Nick Adams als Cooper und Zane Phillips als Dex und natürlich noch Reese, Michael Graceffa als Reese. Ja, und das sind so, glaube ich, so die wichtigsten, die hier mitspielen. Und wie gesagt, im Mittelpunkt stehen aber tatsächlich Howie und Noah als beste Freunde und dann Aaron, also Margaret Cho, als so eine Art Mama-Ersatz und dann Will als Mr. Darcy. Ja, gut, das soll es erstmal so ein bisschen zur Vorgeschichte gewesen sein und zu den Eckpunkten, die ich zu Fire Island sagen kann. Der Film ist, wie gesagt, jetzt gerade, also 2022 rausgekommen. Das heißt, so die richtig heimlichen Anekdoten vom Set oder so, die sind leider noch nicht ausgeplaudert worden. Aber vielleicht erfahren wir da in Zukunft noch irgendwas. Ja, und meine Frage dann natürlich an dich, ich habe es ja schon ein bisschen vorweggenommen, aber worum geht's genau in Fire Island?
Also Fire Island ist, wie gesagt, basiert auf dem Stolz und Vorteilstoff. Wir fangen damit an, dass Noah seine Abfahrt verpennt zu Fire Island, dass er wacht auf mit dem Mann und erzählt so von wegen, ne? Das sind ja dieser legendäre Satz aus Stolz und Vorteil, was der erste Satz des Romans ist, ne? It's a truth, universally acknowledged, bla bla.
Genau.
Und erzählt dann halt, macht quasi klar, so von wegen, ja, nicht jeder Mann sucht eine Frau, weil nicht jeder Mann ist hetero oder an Frauen interessiert. Und dementsprechend, fängt er halt damit an, so, man sieht als erstes auch auf jeden Fall das Buch, so, ne, er wird so ein bisschen als Jane Austen-Leser dargestellt. Und was ich lustig finde, weil danach, wird Jane Austen nie mehr erwähnt.
Aber wer erwähnt wird, ist Alice Munro. Und, da dachte ich auch so, guck an. Also auch eine bekannte weibliche Autorin,
Ja, okay. Ist Alice Munro besonders wichtig für die queere Community?
Das weiß ich nicht, aber sie hatte doch Literaturnobelpreisträgerin. Ich weiß gar nicht, ob sie für die queere Community wichtig war. Ich habe von ihr, ich muss sagen, tatsächlich erst nachdem sie den Literaturnobelpreis bekommen hat, habe ich einiges von ihr gelesen und ich lese sie ganz gerne. Aber sie ist zumindest als aktuelle weibliche Autorin bekannt. Also das vielleicht so als Parallele. Okay.
Gut, auf jeden Fall ist geht er halt, ist er zu spät dran und läuft schon mal los, kommt dann aber noch rechtzeitig an mit, und sie erfahren so, ja, dass sie alle eigentlich jedes Jahr dahin fahren nach Fire Island, obwohl sie eigentlich, und sie erzählen so ein bisschen, dass sie irgendwie so ein bisschen die Außenseiter sind innerhalb der queeren Community oder zwischen, in der Gay Community, weil sie halt, also kann man schon sagen, ja, weil sie halt einfach nicht viel Geld haben.
Also ja, und aber es gibt einen Satz, den er sagt, und ich hab das Zitat gesucht ohne Ende vor dieser Aufnahme, ich habe es nicht mehr gefunden, aber er sagt sinngemäß, arm, schwul und asiatisch, dann bist du auf der niedrigsten Stufe des Sexy Poles. Also das heißt, keine Chance. Ja, da wird also, das finde ich auch so schön tatsächlich an diesem Film, um das kurz vorwegzunehmen, dass solche kritischen ein oder zwei Liner immer so, weißt du, so plötzlich völlig aus dem Off kommen. Mhm. Und ja, in dem Fall ist es auch so, du hast recht, sie haben halt keine Kohle, sie gehören halt nicht zu den reichen, weißen Rich Boys, die da irgendwie, keine Ahnung, auf Pfeiler Island in den großen Villen wohnen und irgendwie Party schmeißen können, sondern ja, sie haben halt die Kohle nicht und müssen irgendwie zusehen, wie sie zurechtkommen. Aber zusätzlich dazu erschwerend ist halt auch noch, ja, klar, sie sind halt asiatisch zum Großteil oder halt nicht, wenn nicht asiatisch, das ist eine gemischte Gruppe von Freunden, People of Color sind auch dabei und so weiter. Sie sind also alle irgendwie so ein bisschen, ja, also ich will nicht sagen Ausgestoßene, aber so ein bisschen schon. Also so am
Rande. Ich wusste gar nicht, dass die Community das, kann man rassistisch sagen?
Vorurteilsbehaftet ist. Naja, also, ja, also offensichtlich schon. Ich habe das schon mehrfach gehört. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich stimmt. Aber gerade wenn du halt nicht klassisch reich, weiß und schön bist, sozusagen. Ja, also auch das zum Beispiel dieses Fixieren auf Schönheit. Du hast einen schönen Körper mit Muskeln und alles. Das ist ja auch was wir hier im Film auch die ganze Zeit haben. Dass sie sich ja auch deswegen dauernd in Frage stellen. Also schön und durchtrainiert und so weiter. Und dann auch noch mit der erschwerend kommt halt hinzu, ja, schön und durchtrainiert bist du vielleicht nicht. Dann würdest du vielleicht noch irgendwie durchgehen, aber dann bist du dazu halt auch noch schwarz oder asiatisch. Und dann hast du halt schon gleich die Arschkarte. Also es ist alles ein bisschen schwierig, ja. Es ist halt es gibt sehr viele Vorurteile. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, es ist überall und immer so. Aber gerade in dieser Partyszene, wo ich glaube ich, so dieses oberflächliche Bild sehr wichtig ist, da ist es halt auch wichtig.
Okay. Naja, auf jeden Fall fahren sie dahin und gehen halt zu ihrer Hausmutter Erin, die dort quasi ein Haus besitzt. Und das hat sie auch nur besessen, weil sie einen Rechtsstreit mit einer großen Restaurantkette gewonnen hat. Mhm. So, wenn ich das verstanden habe.
Und aber hier ganz kurz, ich hatte ja, also ich weiß, sorry, dass ich unterbreche, aber es passt halt gerade so schön. Das ist ja, also du hast immer so zwischendurch über diesen ganzen Film verteilt ganz viele so popkulturelle Referenzen. Und wenn du keine popkulturellen Referenzen hast, dann hast du immer so Nebensätze, die auf irgendwelche Dinge sich beziehen. Und in diesem Fall war es so, ja, sie hat das Geld gewonnen in einem Gerichtsverfahren und hat davon dieses Haus gekauft. Und dann stellt sich aber heraus, nachdem sie dann angekommen sind, dass sie das Haus verkaufen muss, weil sie pleite ist. Und dann fragt einer der Jungs, oh mein Gott, wie konntest du nur? Und dann sagt sie, du weißt doch, ich bin schlecht mit Finanzen. Ich habe auch in das frühe Quibi-Finan investiert. Und ja, das natürlich ein kleiner, Sinn. Genau, das ein kleiner, sagt man, Verweis, ein kleiner Seitenhieb, genau, auf Quibi, die ja den Stoff für diesen Film entwickeln wollten und dann ja pleite gegangen sind. Daraufhin wäre der Film ja fast gar nicht zustande gekommen. Und sowas finde ich halt ganz schön, wenn es plötzlich so Meta wird. Mhm. Und ja, und man versteht es aber nur, wenn man halt auch den Hintergrund weiß von bestimmten Dingen, die um den Film gelaufen sind. Ja, genau. Aber entschuldige, ja, also sie hat als das Haus, genau.
Genau, sie hat das Haus, sie finden raus, dass es bald verkauft werden müssen und dass das eigentlich so wie das letzte Mal ist, dass sie da sind. Gleichzeitig erzählt Toby, dass er eigentlich gar nicht mehr hierher kommen will, weil er sich eigentlich nicht so wohl fühlt. Und Noah schwört sich dann quasi, dass gucken wird, dass Toby diese Woche quasi jemanden findet, mit dem er Sex haben kann. Und solange wird er selbst auf Sex verzichten, so, ne?
Genau. Das ist so ein bisschen so dieser Trope kennen wir doch aus Märchen und so. Mhm. Dieser Trope von, die ältere Schwester darf nicht heiraten, die jüngere Schwester darf nicht heiraten, bevor die ältere Schwester einen Mann hat. So ein bisschen so dieser Trope ist das. Aber es ist auch so, dass, das finde ich auch irgendwie sehr nett. Es ist auch so, dass Noah eben sagt, er möchte halt, wenn es der letzte Sommer ist, den sie hier verbringen, und die haben ja über viele, viele Jahrzehnte jeden Sommer dort verbracht. Das ist ja eine Tradition in ihrer Freundesgruppe, die ja im Grunde wie eine Familie auch ist. Die ausgewählte Familie für alle. Und er hat gesagt, wenn es der letzte letzte Sommer ist, dann machen wir dann den besten fucking Sommer unseres Lebens draus. Und das wird dann auch der beste fucking Sommer für Howie. Und das bedeutet, wir suchen ihm jemanden, mit dem er quasi einen tollen Sommer verbringen kann. Und dazu gehört eben auch Sex. Wobei Howie ja der Typ ist, der will nicht nur irgendwie mindlosen Sex, der möchte halt eine schöne Beziehung und Romantik und Kerzenlicht und so.
Genau, ja. Durch und durch der Romantiker. Ja, genau. Und da gehen sie auf jeden Fall schon mal zu einer Party, wo sie halt auch, wie hieß die Party?
War es die White Party, die Underwear Party?
Nee, das war diese Tea Party.
Ach, richtig. Ja, stimmt.
Wo die Insel auch dafür bekannt ist. Und auf jeden Fall treffen sie dort auf Charlie, einen Doktor und seine reichen Freunde. Was eben Will ist und eben auch Cooper. Und wir wissen, ne, Charlie in dem Fall Bingley, Will in dem Fall Darcy, Cooper in dem Fall eine Mischung aus Caroline, Bingley und Lady de Burg. Und Howie und Charlie fangen schon direkt an zu reden und so, weil Noah ihn auch so, ne, quasi in die Richtung schubst, aber ihm auch so sagt, versteif dich auf keinen Fall auf einen Mann, ne. Auf jeden Fall lädt sie dann Charlie auch zu einer Party ein, wo die alle quasi hingehen und besonders sich dann Luke und Keegan volllaufen lassen und dann was mit Kiese ins Whirlpool wollen. Irgendwie sowas.
Ja, also sie sind auf jeden Fall, sie haben sich die Kante gegeben und das führte dann eben dazu,
Also ich weiß nur, dass Aaron hat ihr hinterher gesagt, nee, mit dem Käse in den Whirlpool.
Ja, also der war halt so betrunken, dass der halt irgendwie das für eine gute Idee hielt und aber mit dem Käse und dem Alkohol in den Whirlpool war wohl doch keine so gute Idee. Aber was ich sehr süß fand daran ist, dass die Freunde da sind. Also die Leute sind völlig besoffen, voller Drogen, mit dem Käse in den Whirlpool, scheiß drauf. Die Freunde sind da und halten sie vom Gröbsten, vom Schlimmsten ab. Und so, das ist eine Freundesgruppe, die man braucht, oder? Aber es war schon sehr witzig, ja. Und es ist übrigens hier auch, also alle sind ja schwul, bis auf Aaron, die ist lesbisch. Und was ich auch ganz lustig finde, ist, du hast halt aber auch durch die Bank weg, klar, viele verschiedene Charaktere. Du hast sehr flamboyante Schwule, so wie man das wirklich sich vorstellt, so mit oh, und hi und auch von der Art, wie sie reden und sich bewegen und also weißt du so. Und du hast aber auch Leute dabei, wo man denken würde, konservative Banker und so. Also durch die Bank weg halt alles, ja. Und klar, du kriegst hier Klischees präsentiert, aber eben auch genauso wie das ein normaler Durchschnitt durch die Gesellschaft ist, genauso ist es auch bei denen in der Gruppe, dass du halt ganz viele unterschiedliche Typen hast. Und unter anderem eben auch, wie gesagt, einen, der mit Käse in den Whirlpool geht.
Genau. Müssen sie dann quasi die zwei nach Hause bringen, also Noah macht das. Dabei verlieren sie Howie, wie gesagt, Howie bleibt dann vor Ort bestehen und am nächsten Tag sagt halt Noah, wo ist Howie, ne, keine Ahnung, so gut, geht er wieder zurück zur Villa von Will und Cooper und Charlie und ja, was ist passiert, Howie hat sich volllaufen lassen und hat ganze Nacht gekotzt und liegt jetzt in der Badewanne. So, und da haben wir schon die erste Szene, die halt so in Richtung, ne, ihr wisst, dass Jane quasi krank wurde und ließ sie dann auf Neverfield Hall.
Auf Netherfield, Punkt.
Neverfield, genau, besuchen geht. Genauso haben wir es dann da und also Noah fragt noch so, ja, und ist irgendwas gelaufen? Nee, den ganzen Tag, Nacht nur gekotzt. Und Charlie, der auch noch Arzt ist, du hast gesagt, Kinderarzt, ne? Kommt rein und sagt, ja, das war eigentlich ganz nett. Wir können gerne auch die nächste Nacht einfach quasi nur auf dem Badezimmer Boden liegen.
Aber sieht ja auch so aus, finde ich, als ob Charlie durchaus Interesse an Howie hätte. Und Howie kriegt halt irgendwie den Arsch nicht hoch, weil er so schüchtern ist und sich irgendwie nicht so traut und wirklich so dieses Liebesklischee im Kopf hat von wegen, ja, wir müssen uns erst ein bisschen daten, bevor wir uns dann küssen können und so. Während Noah halt nebendran steht und sagt, Junge, der Letzte, der so langsam auf einen anderen zugegangen ist, war 1807, als irgendwie, keine Ahnung, Ritter A mit Jungfrau B im Gespräch war. Jetzt kriegt doch endlich mal deinen Arsch hoch. Und Charlie aber wirkt nett einfach. Also der wirkt tatsächlich so, als wäre er an Howie interessiert. Und wir halten alle die Daumen sozusagen. Ja. Also ich finde, es sieht schon mal gut aus, ja.
Genau, auf jeden Fall sagt dann Noah so, ja, lädt sie quasi ein zu Abendessen bei Aaron. So quasi so ein bisschen das gegen Konter, weil dann auch quasi Will und Cooper auftauchen und sagt so, ja, da du jetzt quasi auf Howie aufgepasst hast, Charlie, wir laden euch alle ein und Charlie lädt einfach quasi die Rest der Gruppe auch ein. Dann gehen sie quasi einkaufen, wo halt nur auf Tex trifft und Tex ist ja quasi die Wickham-Personifizierung, wie auch immer. Sie fangen an zu flirten und dann geht sie auf dem Rückweg, läuft da Tex mit oder treffen sie nochmal auf Will und auf Charlie und man merkt sofort, Tex und Will mögen sich nicht. So, ne? Und dann Noah einfach so ein Ding raus, weil er quasi Will so sehr hasst, lädt einfach Tex ein, quasi zu dieser Abendeinladung. Mhm. Genau, sie kommen dann am Abend alle an. Ne?
Kann ich hier kurz einmal zwischengrätschen, weil ich weiß gar nicht, ob du so richtig genau über Will hast du noch gar nicht geredet, oder? Also Will ist ja eigentlich, ist ja Teil der Freundesgruppe eben um Charlie und Noah, also Will ist ja quasi Mr. Darcy und Noah und Will, die tauschen immer schon so Augenkontakt aus und du siehst schon, da knistert es eigentlich, aber Will ist halt so verstockt, sage ich jetzt mal. So, also,
hat so einen Stock im Arsch.
Der ist wirklich verstockt, das ist nicht nur... Ja. Das ist nicht nur, also ich finde, das ist mehr als arrogant. Da weiß man aber bei Will, finde ich, weiß man nicht so richtig, ist der halt einfach total, also wie gesagt, verstockt und unsympathisch oder ist der vielleicht auch ein bisschen schüchtern? Das weiß man, finde ich, das ist ganz, ganz, und halt so diese harte Schale, aber dann diesen weichen Kern. Aber ich weiß gar nicht, ob du über Will so richtig geredet hast, du nicht. Also ich wollte nur noch mal betonen, dass eben da irgendwie so dieser Augenkontakt immer hin und her geht und man merkt, da ist eine Anziehung, aber man merkt auch, dass Noah eigentlich gar nicht möchte, dass da eine Anziehung ist. Vor allen Dingen, weil Will auch, diese klassische Szene hatten wir nämlich auch auf der Party, gesagt hat, dass Noah was hat er gesagt, dass Noah ja gar nicht so gut aussehend sei und so nach dem Motto Resterampe-mäßig und so, also er war nicht so nett. Im Grunde das, was ja auch im Original Darcy gesagt hat über Lizzie, dass also keiner hier wert wäre, mit getanzt zu werden. Und Noah hat das ja gehört und ist deswegen angepisst. Und Will versteht halt nicht, warum Noah angepisst ist. Und deswegen ist da jetzt dieser Unmut zwischen den beiden und in dieser Situation, die ja jetzt einfach angespannt ist, kommt dann eben Dex rein. Und das wollte ich gerade nochmal vorschieben, weil das hatten wir, glaube ich, so richtig betont, hatten wir das noch nicht. Wir haben immer nur von Will geredet, aber warum das jetzt ein Problem ist, das war noch nicht so ganz klar. Also deswegen, okay, jetzt sind wir bei Dex und du hast recht, da kommt jetzt die Zündschnur fürs Pulverfass.
Genau, also sie kommen dann halt alle an, dann fängt halt, also sie kommen bei Erins Haus an und Noah ist halt einfach schon genervt, weil er Will sieht und so weiter und so fort. Aber Will will direkt mit Noah über Bücher reden und sie reden eben über Alice Munro.
Oh und, mein Gott, absolute Lieblingsszene. Beste, also tut mir leid, aber da muss ich kurz mal als Literaturwissenschaftler, muss ich hier kurz mal ausgeeken. Die kommen da an und also erstmal liest Noah ein Buch. Also auf Party Island, Fire Island, ein Buch zu lesen, ist schon mal ziemlich komisch. Und dann kommt aber Will dazu und dann unterhalten sie sich halt über Alice Munro und tatsächlich auch in der Tiefe über Inhalte der Kurzgeschichte. Und dann denke ich so, offensichtlich haben sie es also beide gelesen. Und ich dachte so, wow, damit hätte ich jetzt, also mit so einem Gespräch, hätte ich jetzt gerade in dieser ganzen Abfolge, wo es um Party und Rock'n'Roll und sowas geht, überhaupt nicht gerechnet. Und da gab es eine schöne Anekdote dazu. Und zwar wurde dem Film ja vorgeworfen, den Bechdel-Test besteht dieser Film nicht. Ja, der Bechdel-Test ist die Frage, gibt es mindestens zwei weibliche Charaktere in einem Film, die sich miteinander unterhalten und die Unterhaltung ist nicht über einen anderen Mann. Das ist immer die Frage. Und wenn das so ist, beziehungsweise wenn das der Fall ist, Bechdel-Test nicht bestanden und wenn es nicht der Fall ist, dann Bechdel-Test, wie gesagt, erfolgreich. Und in diesem Fall ist es aber so das Problem, wir haben halt nur eine Frau im Cast, nämlich Erin, und da fehlt also schon mal gleichzeitig die zweite Frau. Das heißt, es kann den Bechdel-Test nicht bestehen, aber tatsächlich hat Alison Bechdel, also die lebt noch, tatsächlich ist sie dazu befragt worden und die meinte, sie persönlich gibt diesem Film eine Ausnahmegenehmigung, weil der Film einfach um schwule Männer geht, die ja sowieso schon als Gruppe eine Minorität sind und dann aber auch noch um asiatische schwule Männer, die ja noch mehr Minorität innerhalb der Minorität sind und deswegen und dann hat sie getweetet und hat geschrieben, I just added corollary to the Bechdel test. Two men talking to each other about the female protagonist of an Alice Munro story in a screenplay structured on a Jane Austen novel gleich pass. Ja, und ich liebe das so sehr, weil sie eben gesagt hat, jeder Film zwei Männer drinne haben, die beide einer Minoritätsgruppe angehören, die sich über eine weibliche Protagonistin unterhalten in einer Alice Munro Kurzgeschichte in einem Drehbuch, das auf einem Jane Austen Roman basiert, die kriegen von mir einen Pass. Und ich dachte so, geil, 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 ich liebe es so sehr. Und das ist genau diese Szene, die wir hier sehen, wo die beiden sich eben über Alice Munro und die Literatur unterhalten. Und das musste ich hier dringend erwähnen, weil ich es einfach so großartig fand, dass Alice Bechtel sich da geäußert hat in dieser Art und Weise. Ja, genau. So, kommen wir zurück. Kurze Szene mit Unterhaltung. Genau, aber da nähern sich dann eben auch Will und Noah wieder so ein bisschen an, weil Noah dann feststellt, okay, also Will ist nicht nur, es ist doch irgendwie ein bisschen mehr Tiefe in ihm drin.
Genau. Und dann kommt aber Text da an und das Will wird offensichtlich, ist es die ganze Situation unwohl. Es ist halt, Noah fragt ihn halt letztendlich, was dann eigentlich passiert ist, dass Will ihn so quasi dafür verurteilt und erzählt ihm quasi, dass er halt Content auf OnlyFans macht. So, ne? Für alle, die nicht wissen, was OnlyFans ist, das ist eigentlich, hauptsächlich wird es dafür genutzt, um Pornografie.
Ja, also aber Softporn. Also kein Hardcore-Sex, sondern es werden halt Busen und Körper und was nicht alles halt in die Kamera gehalten oder Füße oder whatever. Also verschiedene Kinks bedient und so. Aber es ist ja, ich würde sagen, es ist so eine Softporn-inspirierte Plattform, wo du halt Content verkaufen kannst. Aber der Content ist halt wirklich, regel mich halt nackt auf meinem Bett rum und flüstere sexy ins Mikrofon. Ja, so, oder?
Okay.
Oder?
Okay, ja.
Ich denke mal, so habe ich das zumindest mitgekriegt.
Genau, also auf jeden Fall, das Abendessen wird dann so ein bisschen zur Auseinandersetzung zwischen den beiden. Besser gesagt, man merkt halt auch, dass Charlie und Howie sich nähern. Und am nächsten Tag werden sie auch gefragt. Sie waren dann irgendwann mal 20 Minuten im gemeinsamen Zimmer von Howie und Noah. Und dann fragt er halt Noah, ja, habt ihr gefügelt? Und er so, nein. Und dann, was hat er gemacht? Gepuzzelt? Geredet? Wir haben uns geküsst.
Ja.
Es ist sehr lustig. Aber erst haben
sie gepuzzelt.
Oh Gott. Also ich habe das eher verstanden, dass das ein Scherz war.
Das dachte ich auch erst, aber ich glaube, sie haben tatsächlich gepuzzelt, was es nochmal lustiger machte.
Mhm. Oh Gott. Okay, wie kommen wir vom Puzzeln?
Aber wichtig, wir haben einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht, nämlich, oh mein Gott, der erste Kuss, ja. Also ja. Attraktion ist da, beide finden sich toll, da sind wir schon mal begeistert.
Gehen sie dann wieder quasi alle zu Cherry Grove, zu dieser Unterwäscheparty und da schmeißen sie vorher auch nochmal Drogen ein und Noah fängt fast was mit Will an, der übrigens nicht eine Unterwäsche anhat, sondern Bermuda-Shorts.
Ja, aber eine sehr hässliche Bermuda-Shorts, oder?
Ja, tatsächlich. Und dann zieht ihn Cooper quasi so ein bisschen weg und sagt halt quasi, dass er eigentlich Will für sich selbst will und unterstellt Noah auch mehr oder weniger, dass er an Will ja eigentlich auch nur Interesse hat an wegen Geld. Cooper möchte aber halt gerne Will haben, weil er fast nach Los Angeles zieht und da quasi eine gute Ausgangsfreud haben will, mehr oder weniger, so habe ich es verstanden.
Ja, und er meinte ja aber auch, Will ist quasi nur für ihn eingeladen worden, damit er halt jemand abgreifen kann, der auch von der Stellung her und vom Geld und von der Kohle für ihn geeignet sei. Genau, für dann Nachpartyzeiten.
Genau.
Und ich dachte so, du bist echt was für ein Arsch, ey. Also wirklich so, noch oberflächlicher geht's halt nicht. Unabhängig davon, ob Will auch von ihm was will, was er ja offensichtlich nicht will. Mhm. Und dann werden aber auch immer so ominöse Drohungen werden auch immer so rausgegeben. Also dann wird irgendwie ja auch Noah dauernd vor Dex irgendwie gewarnt, also so nach dem Motto, er ist nicht, was du glaubst. Und alle fragen sich so, hä, warum? Also wir vermuten ja noch, weil er eben auf OnlyFans diesen Content macht, aber in Wirklichkeit ging es wohl um was anderes. Und dann eben Cooper, der dann sagt, ja, Will ist für mich gedacht und Hände weg von meinem Mann. Und also ist alles so ein bisschen, ja, so Bitchfight-mäßig, oder? Sorry, dass ich so sage, aber ja.
Genau. Also ja, kann man so zusammenfassen. So, auf jeden Fall trifft dann Noah nochmal auf Tex und die fangen an zu knutschen und gehen dann in den Darkroom. In dem Moment kommt quasi, als Noah ihm einen Blowjob gibt, also Tex einen Blowjob gibt, kommt quasi Will rein, sieht ihn, Noah sieht ihn und steht halt urplötzlich um und quasi in dem Moment prägt er ihm die Nase?
Ich glaube, er haut halt nur seinen Kopf gegen die Nase. Aber ich glaube,
Genau, der fängt dann zu bluten.
Aber blutet und so weiter und so fort.
Genau.
Sehr unsexy.
Genau, und auf dieser Party merken sie halt auch, dass Charlie quasi mit seinem Ex Reese rummacht. was halt Howie mitkriegt. Howie ist aber quasi so auf Drogen, dass er da nur rumhängt.
Aber er versteht es trotzdem. Also er versteht, dass er in diesem Moment
trotzdem,
halt betrogen, mehr oder minder betrogen wurde, zumindest emotional betrogen, und Charlie da halt eben mit Reese rummacht. Und später stellt sich ja dann auch raus, nachdem dann Howie und Charlie ja auch miteinander reden und Howie ihn auch zur Rede stellt und sagt, was war denn das bitte? Ja, ich denke, wir beide sind auf dem Weg zusammenzukommen. Und Reese ist doch dein Ex und so weiter, dass Charlie sagt, ja, Reese hätte
Lyme Disease,
richtig, und hätte sozusagen, und da könnte er doch jetzt nicht Nein sagen und müsste doch für ihn da sein und ach bla. Und ich noch so, oh, Manipulation, Matsch, ja, also,
Ja, alle sagen es aber ja von wegen, ach, das kann nicht sein und so weiter und so fort.
Somit ist die Romanze zwischen Jane und Bingley erledigt. Oder aka Howie und Charlie.
Genau, aber was dann ist, wen verlieren sie dann eigentlich? Ich glaube, Max suchen sie doch dann irgendwie eine Zeit lang.
Ja, Max ist dann, also die haben ja alle Drogen genommen und lustigerweise war ich total, also ich fand das irgendwie witzig, die haben wohl alle unterschiedliche Drogen genommen und je nachdem, welche Drogen sie genommen hat, haben sie halt unterschiedliche Reaktionen. Der eine wird lethargisch und müde und hängt irgendwie auf dem Klappstuhl rum, der nächste rennt irgendwie wie so ein angeficktes Eichhörnchen durch die Gegend, der dritte ist irgendwie komplett verschwunden und Max ist dann zwischendurch mal weg, genau, und alle so, oh mein Gott, er ist völlig unter Drogen und wir, also, weil die ja doch auch in ihrem Zustand trotzdem versuchen, aufeinander ein bisschen aufzupassen, dann müssen sie sich halt auf die Suche nach Max machen, der weg ist, und haben halt, oh Gott, was für Worst-Case-Szenario im Sinne, und stellt sich ja dann später ja Gott sei Dank raus, dass Max nur wo war der denn eigentlich? Ich glaube im Klo. Also der war auf jeden Fall, dem ging's gut. Der war nur zwischendurch irgendwie so ein bisschen abgedreht und ja.
Genau, hat also das Gefühl, dass seine Augen komplett schwarz sind.
Ja, genau,
sowas.
Genau. Und sie kümmern sich ja dann aber auch am Ende um ihn und sammeln ihn quasi wieder ein. Aber die sind alle irgendwie so ein bisschen abgedreht durch die Drogen. Außer eben Noah, weil der ist der, wie sagt man, ich glaube, der ausgewählte Fahrer oder der ausgewählte Einsammler. Der ist, glaube ich, der Einzige, der keine Drogen genommen hat von allen. Ja.
Suchen, also läuft er doch mit Wilder rum durch also es ist ein Gärten auf jeden Fall oder sonst was.
Ja, also wie war das? Max ist dann weg und dann hieß es, und dann macht er sich auf die Suche nach Max, und in der Zwischenzeit hatte er den anderen gesagt, die sollen auf ihn warten. Und das haben die natürlich nicht gemacht, sondern die sind weitergezogen zu einer Party und Will hat das mitbekommen und hat jetzt quasi als Aufgabe übernommen, dass er Noah Bescheid gibt, wo denn seine Freunde hin sind, damit eben Noah weiß, die Freunde sind nicht einfach so verschwunden. Und daraufhin sagt dann Noah, scheiße, ich kann die jetzt nicht einfach auf die Party lassen, ich muss da hinterher. Und daraufhin machen sich dann eben Noah und Will auf dem Weg zu dieser Party und natürlich laufen die mitten in der Nacht im Regen durch den schlammigen Wald. Of course.
Mhm. Genau. Und da gibt's auch quasi eine heftige Auseinandersetzung, wo auch halt, ne, wir mögen uns an die Regenszene erinnern aus dem 2010er Film, ne, es ist ähnlich so quasi, wird hier quasi konfrontiert, so von wegen, dass Noah halt sagt, dass Noah sagt, Will sei halt einfach irgendwie so total, hätte so viele Vorurteile und sei so verstockt, und Will erzählt, dass Noah, dass er oberflächlich ist.
Ja,
so, ne?
Aber was ich halt krass finde, ist, er wirft ihm ja vor, er sagt ja nicht nur, du bist so verstockt, sondern er sagt, du bist so verstockt, weil du dich schämst, schwul zu sein. Also weil er sagt, du schämst dich deiner selber und kannst es nicht ertragen. Und das ist natürlich echt ein krasser Vorwurf.
Und genau, sie finden letztendlich, findet Noah Howie, und Howie ist quasi gerade im Begriff, mit irgendeinem Typen was anzufangen, und Noah zieht ihn weg und sagt, nein, du wolltest das nicht, du wolltest nicht mit irgendjemand was anfangen. Und dann sagt halt so, du weißt, Howie sagt dann so zu Noah, du weißt gar nicht, was ich eigentlich wirklich will und so weiter und so fort. Und haut, glaube ich, auch wieder ab, ne? Also irgendwie sowas, also es ist ein ewiges Hin und Her. Was man auch wissen muss, Noah hat gerade zum Anfang des Films sein Smartphone im Pool verloren, beziehungsweise ist im Pool gelandet.
Ja, so
und
kann
funktioniert
er halt auch
nicht,
niemand
deswegen ist er telefonisch nicht erreichbar.
Und kann aber auch niemanden selbst anrufen, genau.
Genau. Und dementsprechend, ja, ist es immer so, ja, ihr müsst ihm Bescheid sagen, weil, ja, und so weiter und so fort, so. Ne, und das, nee, also letztendlich geht irgendwie, landet auf jeden Fall Noah wieder zu Hause bei Aarons Haus, wacht da am nächsten Tag auf der Strandliege auf, und seine Freunde geben ihm als ersten quasi einen Brief von Will. Und dann so, was steht da drin? Ja, Max hat uns das verboten, reinzugucken. Und dann so, was steht da drin? Nee, ich geh jetzt drin gucken, lesen, so, ne. Und darin, der Brief ist von Will, und darin entschuldigt er sich, dass er ihm diesen Eindruck gemacht hat, dass er sich quasi dafür schämt, schwul zu sein, und dass ihm Tex jemanden verletzt hätte, der quasi will in den quasi nahe war in der Vergangenheit.
Und ich meine, so noch deutlicher hier die Parallelen zu Stolz und Vorurteil können wir nicht haben. Die Auseinandersetzung im Wald war im Grunde der missglückte Heiratsantrag. Ich meine, der hat jetzt keinen Heiratsantrag bekommen, aber das war halt diese Auseinandersetzung. Dann ist jetzt der Brief natürlich. Das übrigens finde ich auch sehr, sehr schön, dass hier Will tatsächlich einen Brief schreibt, was ja für unser Zeitalter völlig outdated ist. Also das macht man ja heute eigentlich nicht mehr. Aber Will ist so dieser Typ von Mann, dem ich zutraue, dass der auch echt mal zu einem Stift und Papier greift. Also das passt irgendwie auch voll zu dieser Figur. Und dann eben diese Entschuldigung und dann auch gleichzeitig die Erklärung, ja, also Dex ist halt ein Arsch, weil der hat mal jemandem, der Will nahe stand, was Böses angetan. Im Original ist es natürlich eigentlich Darcys Schwester. In diesem Fall ist es wohl, man weiß nicht, wer es ist, es wird auch nie gesagt. Man weiß nur, dass es jemand, der Will nahe steht. Aber das sind natürlich hier ganz klar die Parallelen. Ja.
Genau, kommt dann quasi auch noch Charlie bei diesem Haus vorbei und er und Hovey haben halt eine Diskussion und dann haben sie diese Aussprache und dann erzählt Charlie ihm, dass sein Ex-Freund Reese quasi Lyme Disease hat und deswegen ja quasi das, was er mit die beginnende Romanze mit Hovey wieder beenden musste, weil er kann ihn jetzt quasi nicht liegen lassen. So. Auf jeden Fall trifft dann Noah mal auf Will in einer Trackbar. Genau, und Will zeigt ihm halt sein Instagram-Profil, also Text Instagram-Profil, um zu zeigen, wie oberflächlich Text ist. Und Text macht halt irgendwie Bilder, wo er nackt ist und irgendwelche politischen Aktivismus-Hashtags hat, wie Black Lives Matter und Stop Asian Hate und so weiter und so fort. Und Noah findet irgendwie so ein bisschen geschmacklos, aber naja, ist jetzt nichts weiter dabei.
Ja, aber er denkt ja quasi immer noch eigentlich, dass Will Dex hasst, weil er ja bei OnlyFans postet. Gleichzeitig, obwohl Will ja gesagt hat, nein, es liegt an was anderem, aber Noah glaubt halt, das ist auch ein Grund. Und die Tatsache, dass Will ihm jetzt eben dieses Instagram-Profil zeigt und sagt, guck hier, das geht doch gar nicht, das bestätigt im Grunde ja eigentlich nur diesen Hass auf OnlyFans, aber das ist es ja dann am Ende nicht und das klärt ja dann Will auch auf.
Also letztendlich treffen sie dann endlich auch wieder auf, wie heißt er? Gott, den Namen vergessen.
Dex?
Nein.
Reese?
Auf Luke?
Auf Luke, okay, ja.
Genau, weil der war ja kurzfristig mal weg. Ne? Sie haben ja noch diese Szene, wo es auch noch mit Howie da diese Karaoke singen. Sie fragen ja, aber warst du denn, Luke?
Ach so, richtig, Luke war auch weg. Den habe ich total vergessen. Also du meinst richtig, der ist dann auf der Party auch irgendwann mal abhanden gekommen, genau.
Genau, und Luke sagt so, ja, ich war halt mit jemandem, ne? Und die so, ne, du hast dich wieder irgendwo in dein Badezimmer eingeschlossen oder so, ne? Wurde wohl schon mal versehentlich in dein Badezimmer eingeschlossen. Ja, es stellt sich dann aber heraus später, als sie da irgendwie auf einer Bar sind und quasi am Trinken sind, dass plötzlich schreit Erin rum, weil sie halt ein Video gekriegt hat und dann sieht man halt, dass Luke dort Sex mit Tex hatte und dass quasi Tex ging ohne Einwilligung von Luke, der unter Drogen war, ihn beim Sex gefilmt hat und der ist jetzt quasi weiter verbreitet.
Richtig.
Genau, und das findet halt nur raus.
Und Luke ist halt am Boden zerschmettert, genau.
Genau, weil das auch überhaupt nicht wollte. Und Noah wird richtig wütend und sagt so, ich bring den Typen um. Will quasi zu Tex, irgendwie, der ist irgendwie im Pool oder so, trifft dabei auf dem Weg dahin Will, erzählt ihm halt, was passiert ist und der so, ich bring ihn um. Ich so, nein, das würde ich machen.
Ja, aber das Geile ist auch, das ist eine Reaktion von Will, mit der wir gar nicht rechnen und mit der übrigens auch Noah nicht rechnet, weil wir ja gar nicht wissen, also weil wir zwar von diesem Fall gehört haben, aber nicht wissen, dass das da irgendwie so damit zusammenhängt, dass im Grunde ja hier mit diesem Fall, mit Luke, sich das wiederholt, was mit dem mit dem Freund von Will passiert ist, ja. Also er hat ja nur vage gesagt, dass Tex einer ihm nahestehenden Person etwas angetan hat, man weiß aber nicht genau was. Aber jetzt erfahren wir genau das. Er hat nämlich den guten Freund von Will halt auch beim Sex wohl gefilmt und das dann online gestellt. Und diese Person.
Sie haben nie darüber geredet.
Richtig, quasi, und diese Person möchte aber trotzdem anonym bleiben und so weiter und so fort. Aber das ist also nicht das erste Mal, dass Tex sowas macht. Und deswegen ist Wills Reaktion auch so heftig, weil man denkt ja, okay, Willis, der ist Anwalt, der hat ein rationales, kühlen Charakter, der reißt sich zusammen und bringt da mal ein bisschen Ruhe ein. Nee, stattdessen rastet der voll aus und sagt, ich bring ihn auch um. Weißt du? Und wir so, oh mein Gott. Ja, und dann rennen die halt da zusammen zu Text und stellen ihn zur Rede. Und ja.
Betrone ihn mehr oder weniger. Also Will erzählt ihm halt so, ja, das, was er gerade macht, das erfülle die Strafvoraussetzung für Revenge Porn. Ne? Genau, und ich weiß
Er wird
gar
den
nicht, was genau
verklagen und
mit.
dann wird er
Genau.
auf einer Sex-Offenders-Liste irgendwie
Ja,
landen. Und also wirklich, er zieht
genau.
so die ganz schweren Waffen und am Ende fragt ja dann Noah ihn noch so, stimmt das alles so? Und will so, naja, nur so halb, aber egal. Und auf jeden Fall droht er ihm aber und macht einen auf Anwalt und das ist schon irgendwie sexy. Ja, und Dex
Genau,
bricht dann auch echt
genau.
zusammen und löscht dann auch sein Instagram-Profil und das Video.
Genau. Und dementsprechend, ja, und die kommen dann so Will und Noah kommt sich da so ein bisschen näher. Auf jeden Fall am nächsten Tag entschließt Howie sich dann trotzdem zu gehen. Noah geht dann rüber zu Charlies Haus und konfrontiert ihn damit. Ja, du weißt gerade, was passiert, ne? Howie fährt jetzt wegen dir früher ab, weil er halt einfach das nicht mehr aushält, dass du da mit deinem Ex noch rummachst und so weiter. Und Charlie ist total schockiert und versteht es ja überhaupt gar nicht. Und nein, es war mir gar nicht bewusst und so weiter und so fort. Und so, ja, wenn du halt nicht darüber hinweg, also, ne, Noah sagt ihm halt so, ja, mach halt was, dann musst du halt irgendwie was machen. Ja, was soll ich denn machen? Kommt dann nur von Charlie zurück. Und Noah so, oh mein Gott, Hopfen und Malz verloren,
Be a
ja. Und
man.
dann, genau, geht er halt noch zurück zum Pier und verabschiedet sich, also Noah verabschiedet sich noch von, mit seinen Freunden von Howie, der halt auf diese Fähre rüber geht. Im Moment, als die Fähre schon weg ist, kommen Will und Charlie angeschossen, so, ja, was soll ich denn machen? So, ja, der ist jetzt weg. Du bist zu
Ja, die
spät.
klassische
Kommt er nur
Aufhalteszene,
zurück.
die man sonst immer so am Flughafen hat oder
Ja.
so, die ist hier leider schiefgegangen,
Ja.
er kam zu spät.
Genau, und dann so, ja, du müsstest jetzt irgendwie was Großartiges machen, sagt er ihm. Und dann sagst du, well, ich habe die Idee. Und was machen sie? Sie nehmen eines dieser extrem teuren Wassertaxis. Was war das nochmal? $9 pro Person
Ja,
für
also,
das
ja genau, es
Taxi?
war auf
Oder
jeden Fall
zehn?
teuer.
$10 pro Person für dieses Taxi. Auf jeden Fall kidnappen sie dieses Taxi und fahren halt diese Fähre nach und Hobby steigt aus dieser Fähre raus und Charlie springt quasi rüber von diesem Wassertaxi auf den Pier, auf den Steg und sagt so, ja, was soll ich jetzt sagen? Ich so, ja, was machst du hier? Kommt nur zurück und so. Ja, und Noah schreit ihm so, ja, große Gäste und das fand ich sehr lustig dann so. Und dann, was passiert, was weiß Charlie weiß nichts Besseres, als zu sagen, ich liebe dich. Und dann so, wow. Komm mal runter, also ihr kennt euch 3 Tage, ja?
Genau zu viel.
Viel zu viel. Das ist ja super. Und ich so dachte so, ja, okay. Und dann so, oh, I really like you. Okay, gut, das geht noch so. Und dann reden sie halt darüber, das ist doch eigentlich so, ne, dass er ihn doch eigentlich mag und so. Und das endet in einer Kussszene. Und dann die letzte Szene ist quasi, wie Noah und Will da am Steg sitzen und sie so ein bisschen darüber reden, was eigentlich Will vom Leben will. Und er sagt halt, und deutet dann auf das ältere Pärchen, was da am Steg zusammen da Slow Dance, also so quasi Arm in Arm tanzt und sagt, das möchte ich gerne haben. Und eigentlich ist er nur der Meinung, dass oh, er mag Monogamie nicht und so weiter und so fort, aber sie kommen dann so quasi so ein bisschen sich näher und küssen sich letztendlich. Ja, und damit endet eigentlich der Film.
Genau, also Will und Noah haben sich angenähert, haben sich geküsst und alle so, oh. Was ich übrigens, ich
Genau.
finde es übrigens auch sehr, sehr süß, dass eben genau diese Reaktion ist, ich liebe dich, nein, zu viel. Also das ist ja auch so eine sehr, also super ironisch, weil das ja sonst immer so bei Romcoms ja der Klassiker ist am Ende.
Das ist halt wirklich so dieses, oh mein Gott, dial it down, und
Also man kann, ich finde, wir haben es ja auch immer wieder schon gesagt, während wir uns den Film angeschaut haben, man kann schon sehr klar, sehr deutliche Strukturen
Ja.
erkennen, die eben von Pride and Prejudice, von Stolz und Vorurteil geklaut worden sind. Nicht nur was die Figuren angeht, wie eben jetzt zum Beispiel Noah als Elizabeth und Howie als
Als
Jane.
Jane und
Und
Charlotte
genau,
Lopez.
und eben Will als Darth, Charlie als Charles Bingley und so weiter. Also ich finde übrigens Erin auch als Miss Bennet, ganz klar. Also nicht nur bei den Figuren, sondern eben auch was bestimmte Szenen angeht. Eben die klassische Hochzeitsszene, die Hochzeitsszene, Entschuldigung, die klassische, also ich halte meine Hand an Szene oder ich gestehe meine Gefühle Szene. Diese Szene beim Tanzen, wo eben Darcy schlecht über Elizabeth spricht und wir das gleiche hier halt haben mit Noah und mit Will. Oder auch dieses Essen, wo die dann zusammen beim Essen sitzen und so. Also es gibt so ganz viele Szenen oder dann hinterher mit dem Brief und das Gestehen und so weiter, das Auflösen auch, der Schurke Wickham, wie er verbannt wird. Also es gibt ganz viele Dinge, die da parallel sind. Und gleichzeitig haben wir natürlich aber auch so dieses moderne, dieses klassische Drugs, Sex, Rock'n'Roll, Partyleben, queere Partyleben auf Fire Island. ich finde, das läuft ganz gut zusammen. Also ich finde, wir haben es ganz gut geschafft, das miteinander zu vermischen.
Also was mich bei diesem Film sehr überrascht hat, dass er doch eigentlich relativ romantisch ist, was ich irgendwie aufgrund des Settings nicht erwartet habe. Weil es ja irgendwie so ganz klar war, dass es so eine Party-Setting sein wird,
ja.
War ich irgendwie sehr überrascht, dass er doch sehr nah am Stoff ist und eigentlich doch sehr romantisch ist. Also ich fand es eigentlich einen schönen Film.
Mhm.
Eine schöne, kurzweilige Unterhaltung.
Und er war,
also wir haben durchaus Schlimmeres gesehen.
Er war auch erstaunlich kritisch, fand ich. Also ich fand, er war sehr sozialkritisch. Er hat viele Dinge sehr offen angesprochen, also rassistische Vorurteile in der queeren Community, dieses immer schauen auf Oberflächlichkeiten, schön sein, muskulös sein, gut aussehen. Es war auch Kritik jetzt oder auch asiatische Schwule oder People of Color innerhalb der schwulen Community, also quasi nochmal eine Minorität in der Minorität und wie die innerhalb der Community halt behandelt wird. Und also du hast ganz und aber auch generell sozialkritische Dinge, auch in der Konfrontation vom klassischen Rich White Boy, wie ein Charlie oder wie ein Cooper, im Verhältnis eben zu dieser Truppe, die halt auch keine Kohle hat, dass zum Beispiel auch eben, wenn man halt Standesdünkel, ganz klassisch, ja, also da waren sehr viele sehr, sehr sozialkritische Themen drin, auch die Frage nach Diversität und so weiter, also ich war da sehr, sehr positiv überrascht, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Da dachte ich, ach, guck mal an. Und das oft in so Nebensätzen oder in so sarkastischen Kommentaren. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr gelungen. Du hast sehr, also in dem Moment, in dem du dachtest, oh, das Ganze ist jetzt aber doch schon so ein bisschen Klischee, weil klar, hier werden auch die ein oder anderen Klischees bedient, lässt irgendjemand so einen ganz bissigen Kommentar fallen und denkst dir wieder, geil. Das ist, und das, finde ich, fühlt sich dann immer sehr, sehr nach Austen an. Weil das ist ja auch, was wir bei Jane Austen haben, so dieses sozialkritische, dieser sehr scharfe Blick auf bestimmte gesellschaftliche Konventionen, die da auch kritisiert werden. Und ich finde, das hast du hier auch. Also das ist das, was mir sehr stark aufgefallen ist. Also das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und du sagst es ja, wir haben eine klassische Rom-Com. Es ist alles relativ romantisch. Gut, es sind halt alles natürlich, klar, schwule Jungs, aber das ist ja in Ordnung. Und das ist halt spielt einfach mal in einem anderen Milieu. Aber es macht halt auch irgendwie trotzdem Spaß. Also, wenn du halt so ein klassischer Rom-Com-Schauer bist, dann kriegst du auch, finde ich, alles, was du irgendwie, erwartest. Ich meine, Unsolved Sexual Detention, der Ust zwischen Noah und Will ist halt natürlich großartig. Will ist mir vielleicht ein Tick zu verstockt tatsächlich. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn er ein bisschen früher aufgetaut wäre. Aber man sieht ja am Ende dann, dass er...
Aber das ist ja bei Mr. Darcy eigentlich auch nicht so.
Ja, und man sieht ja am Ende dann auch, dass er tatsächlich so einen weichen Kern hat. Also so ist es ja nicht.
Wenn ich jetzt eigentlich relativ weit weg bin, wenn man so will, von der schwulen Community, konnte ich mich da sehr gut in die Leute hineinversetzen und ich finde das, das ist eigentlich eine schöne Unterhaltung, also ist jetzt nicht etwas, wo ich immer wieder gucken muss, einfach weil ich den Stutzenvorteilstoff in- und auswendig kann und ganz ehrlich, da auch irgendwie so meine Grenzen habe irgendwann mal, wo ich diesen Stoff auch sehr oft jetzt gesehen habe, weil es ist ja auch irgendwie der häufigste Stoff, der immer wieder neu interpretiert wird, aber es war jetzt wirklich, Stolz und Vorurteil und Zombies war unerträglicher.
Ja, ich hatte eine Kritik gelesen, wo es hieß, endlich mal wieder ein frischer Take in Bezug auf den Jane Austen-Stoff. So ein bisschen frischer Wind in alten Segeln. Und ich finde, das gelingt hier. Also teilweise am Anfang, finde ich, tut sich der Film ein bisschen schwer, aber das ist halt, weil er, finde ich, da sich doch immer sehr stark auf diese ganze Part-Geschichte konzentriert. Aber in dem Moment, in dem sozusagen diese Handlung anfängt, mit Stolz und Vorurteil, also diese Hin und Her und will er und will sie und so, in dem Moment fängt der Film an, auch so ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Und ab da macht es dann auch richtig, richtig Spaß. Es sind also die ersten Viertelstunde oder so, wo es so ein bisschen zäh, finde ich, ist. Aber an sich finde ich auch, dass es echt ein unterhaltsamer Film ist. Ich war auch positiv überrascht dafür, dass ich auch nur so einen hirnlosen, keine Ahnung, irgendwie Sex und Rock'n'Roll-Film erwartet habe.
Lustigerweise gibt es momentan ja auch einen anderen Film, der in der schwulen Community ist, der ja auch quasi momentan im Kino ist, wo ich zugespammt wurde, als ich auf die S-Bahn gewartet habe an der Reklame und da dachte ich so,
was? Ich weiß jetzt gerade nicht. Welcher
Bros
Film?
Heißt der.
Ach ja, Bros, richtig. Aber das ist ja basiert ja nicht auf Jane Austen-Stoff.
Ja, ja, genau, weil ich dachte, ja, wird das jetzt, also ich dachte nur so, das sieht vom Setting genauso aus und dachte ich so, wird das, also weil dort habe ich einen Trailer halt unfreiwillig gesehen und dachte so, ich weiß nicht.
Na gut, ich denke mal, queere Stoffe werden halt jetzt wahrscheinlich eher auch mal genommen und umgesetzt als früher. Also früher hat man das ja mit der Kneifzange nicht angefasst.
Ja, genau. Also ich finde, das finde ich ja eigentlich an sich eine tolle Entwicklung, ne? Dass man reine queere, gay Story da ist, dass man die produzieren kann, dass man da auch das Potenzial sieht, dass die auch von einem größeren Publikum angenommen wird. Das ist ja eine wünschenswerte Entwicklung, so, ne? Aber das macht es halt nur, weil etwas quasi queer ist. Es ist nicht automatisch ein guter Film, ne? Es ist das, leider dachte ich halt so, als ich diesen Trailer gesehen habe, oh Gott.
Ja, es wird halt auf einen bestimmten, ich sag mal, Trope-Zug aufgesprungen und dann hofft man halt
Ja,
das Beste. Aber
genau.
ich meine, das haben wir hier ja mit Fire Island auch. Ich meine, da wird halt auf den Trope-Zug Jane Austen aufgesprungen. Ja, also
Ja
alles, wo
gut, aber
Jane Austen drauf ist.
dafür haben sie es eigentlich ja gut gemacht. Also wie gesagt, also dementsprechend fand ich das okay, weil ich dachte halt nur, es ist mir aufgefallen, dass diese beiden Filme jetzt ziemlich zeitnah rauskamen und sie eigentlich daraus rausstechen, weil sie halt in der queeren Community spielen. Aber ich dachte dann halt so, oh Gott, nachdem ich den Trailer von Bros gesehen habe, dachte ich so, ich hoffe, Fire Island ist nicht so. Und es ist Gott, also ich habe Bros jetzt nicht gesehen, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, nachdem ich diesen Trailer gesehen habe, Bros zu gucken. Aber ich kann sagen, Fire Island war es auf jeden Fall meine Zeit wert.
Genau, das denke ich auch. Das ist also. Erfindet er das Rad neu? Nein. Aber wenn du
Nein.
Austin-Fan bist, kannst du da echt, also auch als Nicht-Austin-Fan natürlich auch, aber auch als
Ja.
Austin-Fan wirst du da, kommst du da voll auf deine Kosten. Also das lohnt sich auf jeden Fall, an einem Abendmahl, an einem gemütlichen Abendmahl vor den Fernseher zu setzen und sich das anzugucken. Es ist auf gar keinen Fall eine verlorene Zeit. Und auch die Schauspieler machen ihre Sache alle durch die Bank weg gut. Und ja, ich roote natürlich auch ein bisschen für Noah und für Will. Die sind ja schon ganz niedlich zusammen. Also das war dann auch irgendwie schön für mein romantisches Herz am Ende, als die beiden sich dann gekriegt haben. Und es war so, ha, okay, schön, ja. Und damit bin ich dann auch da
Genau.
zufrieden aus dem Film rausgegangen.
Genau, dem kann ich mich anschließen.
Wunderbar. Ja,
Gut.
das war Fire Island. Wie gesagt, aktuell auf Disney Plus, vielleicht auch jetzt immer noch auf Disney Plus, falls ihr die Folge ein bisschen später hört. Guckt rein und schaut es euch an. Es ist, wie gesagt, aktuell zu streamen und vielleicht über die Weihnachtsfeiertage oder so. Ja.
Genau.
Wunderbar, dann soll
Genau.
es das gewesen sein.
Ja,
Falls
genau.
ihr Kritik habt oder lobende Worte oder vielleicht auch irgendwas, was euch unter die Nägel brennt zu Fire Island, dann könnt ihr uns schreiben unter byalady.de auf unserer Homepage oder aber uns antwittern, falls Twitter bis dahin noch existiert. Das ist ja gerade aktuell so hohe Wogen. Ich persönlich bin der Meinung, es wird noch existieren, aber ihr könnt uns also antwittern, entweder unter byalady1 oder unter meinem Twitter-Handle dunaclub80. Gerne auch Lara, aber ich vermute, dass ich wahrscheinlich eher mal dazu komme, zu antworten bei sowas. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schicken an info@bylady.de,
Bei
oder?
Strich,
Ja.
ja genau, bei Strich A
Oh
Lady.de.
mein Gott, das hat nur wie viele Jahre gedauert, bis ich unsere E-Mail-Adresse auswendig konnte. Ich habe da ja immer so
Drei.
meine Probleme, genau.
Drei.
Ja, also lasst es uns einfach wissen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ansonsten ist eure gute Tat und eure Aufgabe für bis zur nächsten Folge. Empfiehlt uns mindestens einer Person weiter. Sehr schön.
Dem kann ich mich anschließen. Das klingt nach einer sehr guten Tat. Wohl wahr. Ja, gut. Wir wünschen euch was.
Tschüss.
Tschüss!